Herzlich willkommen zum What the Funk Episode 15 und natürlich wie immer treffen wir uns hier auf unser Erdinger alkoholfrei und quatschen so ein bisschen über das, was bei Fred so die letzten Wochen passiert ist, und das war diesmal einiges. Fred, was ging so ab? Worüber haben wir gesprochen und wo hast du die Leute hier wieder up to date gebracht?
Ja, es gab zwei detaillierte Race Reports vom Ironman 73 CMC. Der war direkt die Woche nach der Ironman 73 Weltmeisterschaft und dann zwei Wochen nach Zell am See das nächste Rennen, und zwar in Usbekistan, Challenge Samarkand. Und ja, wir haben da über meine beiden Rennen geredet und auch über meine Eindrücke in Usbekistan und am Ende auch noch, was wie meine Saison noch weitergeht, weil sie ist noch nicht vorbei.
Das auch noch, und ihr werdet erfahren, wie Fred Funk bei der After-Race-Party an der Hotelbar über 2 Millionen Geld ausgegeben hat.
Ja, zweieinhalb Millionen.
Zweieinhalb Millionen Geld hat Fred Funk ausgegeben an der Hotelbar. Also was da alles, uiuiui, ich kann es euch sagen. Hört es euch an, und ich würde sagen, wir starten jetzt nochmal kurz in eine kleine Werbung und dann geht's los mit dem Podcast. Und in der Werbung diesmal wieder Pillar Performance, der Presenter. Wie immer, oder was heißt wie immer, wie letzte Mal auch schon, das Training Defense Bundle mit Triple Magnesium und Ultra Immun C. Und du hast mir gesagt, Fred, eins der Produkte brauchst du gerade besonders. Warum?
Genau, und zwar, ich meine, gut, das Triple Magnesium sowieso jeden Tag, um ja besser zu schlafen und dementsprechend besser regeneriert zu sein jeden Tag. Aber im Moment nehme ich auch täglich Ultra Immune C. Ich meine, ich hatte die Ironman 73 WM, die Woche drauf Ironman 73 CMC, zwei Wochen später Challenge Samarkand. Mein Körper ist komplett am Limit. Und da ist natürlich das
Reisen
Wichtigste,
kommt noch dazu,
dass ich nicht krank werde. Und mit dem Ultra Immune C, das hilft mir da wirklich, wirklich sehr, gerade auch mit den ganzen Reisen, dann wirklich mit den Rennen und Training muss ich dann auch noch irgendwie reinschieben. Dass ich da auch zumindest gesund, wenn auch nicht komplett recovered, zumindest 100% gesund an jede Startlinie gehe. sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt hier nicht die ganzen Dinger abschießen können.
Sehr gut, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Bist gesund an der Startlinie gestanden, hast die Dinger gewonnen, und damit würde ich sagen, wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, das Training Defense Bundle, geht einfach auf pillarperformance.eu und gebt beim Checkout den Code PUSHING ein, dann bekommt ihr nochmal 15% Rabatt. Also pillarperformance.eu, beim Checkout den Code PUSHING eingeben für 15% Rabatt und macht's wie Fred, steht fit an der Startlinie. Und damit würde ich sagen, jetzt rein in den Podcast.
Viel Spaß.
So, jetzt aber rein in Folge What the Funk 15. Holpriger Start. Also man könnte fast meinen, wir hätten noch nie einen Podcast aufgenommen hier. Mann, ist da viel passiert, Fred. Wir haben Redebedarf.
Ich meine, ja, für mich ist es ja hier das Podcast 15. Für dich ist es ja dann schon mit Triathlon, Gelaber, nee, Chat 60 oder so. Allein in diesem Jahr.
Ja, ich zähle nicht mehr. Es sind ganz viele Podcasts und ganz viel Laberei und ganz viel Infos und sonst was. Aber es macht einfach Bock, Podcasts aufzunehmen. Und wo fangen wir eigentlich an bei dir? Also letztes Mal haben wir nach der WM gesprochen. Du hast uns ein mega geiles, ausführliches WM-Feedback-Gespräch gegeben und komplette Insights. Und dann hast du dir überlegt, jetzt bin ich irgendwie in Form, jetzt nehme ich noch mit, was ich kann und race noch Zell am See, Samarkand, und schieß die, wie es ja bekannt ist, alle ab. Also war das so geplant, dass du noch so viel race dann nach der 73 WM? Fangen wir mal so an.
Also Challenge Samarkand war geplant schon seit März. Da wurde ich eingeladen zu dem Rennen, Erstaustragung und erstes Triathlon-Rennen überhaupt in Zentralasien oder erste Mitteldistanz. Ich glaube, in Samarkand selber hat dieses Jahr sogar schon mal ein Asia Cup Kurzdistanz stattgefunden. Also die versuchen da wirklich einfach den Triathlonsport in das Land zu bringen, was auch, glaube ich, echt gut funktioniert. Aber ja, da können wir später auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und ja, Zell am See, ja, das wollte ich einfach unbedingt mitnehmen. Ist ja nicht weit weg von mir, nur 80 Kilometer von unserem neuen Zuhause in Kufstein. Und ja, haben wir gedacht, da nehme ich dann die gute Form von der WM noch mit und versuche da mein Titel zu verteidigen. Und ja, das hat dann auch alles ganz gut funktioniert.
Alles ganz gut funktioniert, eine Woche nach der WM. Also für alle, die es nicht wissen, Fred hat natürlich den Zell am See, das 73 Zell am See gewonnen. Wie waren denn die Beine? Warst du schon wieder irgendwie recovered? War es alles kein Problem, weil aus Lahti zurückzufahren und ich meine, du hattest ja zum Glück, hatten wir im Podcast auch gesprochen, keine Probleme, dein Rad zu bekommen, sondern es ist mit dir im Flieger gewesen, was ja schon mal für eine Woche nach der WM noch ein Rennen die Grundvoraussetzungen sind. Aber wie waren so die Beine? War alles gut? Tat's weh? Wie ist das Rennen verlaufen? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Also trainingstechnisch ist in der Woche zwischen Lahti und Zell am See ja natürlich dann nicht mehr so viel passiert. Einfach versucht, mich zu erholen, aber trotzdem halt den Körper irgendwie so ein bisschen aktiviert zu halten. Das heißt, ja, so ein paar kleine Sessions, so ein bisschen Race Pace und ja, im Training, gerade wenn es immer so kurz ist, fühlt sich dann schon immer ganz okay an. Also gerade irgendwie so Donnerstag, Freitag, wo ich dann auch nochmal so ein paar kurze Race-Pace-Sachen gemacht habe, um mich zu aktivieren. Das hat sich eigentlich alles ganz okay angefühlt und dachte eigentlich, dass ich da eigentlich relativ gut erholt dann in Zell am See an die Startlinie gehe. Die Jahre davor hat so ein Doppel eigentlich bei mir auch immer ganz gut funktioniert. Also das Jahr davor habe ich auch Zell am See, die Woche davor die ITU-WM in Samorin gemacht. Und war dann in Zell am See sogar eigentlich noch besser als in Samorin. Und ja, und dann am Renntag, muss ich sagen, also die ersten 2 Stunden vom Rennen waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch auf dem Niveau von meiner Form, die ich auch in Lahti gezeigt habe. Aber dann ging es relativ schnell bergab, also nicht im Rennen. Das war ja dann, ich meine, ist ja gut ausgegangen und es gab ja dann zum Beispiel Jan, der einfach noch kaputter war als ich. aber ja, es ging wirklich so, ich meine, Zell am See, ich weiß nicht, ja, um die Strecke kurz zu beschreiben, also man hat so eine 25 Kilometer ja, Anfahrt, so sogar leicht bergab und mit Rückenwind. Das heißt, man fährt die ersten 25 Kilometer erstmal im guten 50er Schnitt und dann geht es in einen 13 Kilometer langen Berg, Filzensattel. Davon sind die ersten 10, 11 Kilometer so 5% im Schnitt. Und dann sind die letzten 2,5 Kilometer nochmal mit 10% im Schnitt und maximal bis zu 17%. Und danach gibt es eine kurze, also 3 Minuten lange, sehr technische und steile Abfahrt. Dann geht es nochmal so 10 Kilometer leicht bergab, wo man schön in Aero-Position 60 km/h runterballern kann. Und dann sind die letzten 50 Kilometer ungefähr eigentlich nochmal relativ flach, auch viel auf der Bundesstraße einfach. Also quasi ganzen Höhenmeter, die man in dem Rennen sammelt, sind eigentlich alle in einem Berg. Und an der Spitze des Berges hat man ungefähr eine Renndauer von 1,5 Stunden.
Inklusive Schwimmen,
ja. Genau. aber hat man dann doch noch einiges vor sich. Und auch die Laufstrecke in Zell am See, die mag zwar flach erscheinen, weil die nur einfach eigentlich am See entlang geht, 2 Runden, aber irgendwie durch den Untergrund, und die ist auch relativ eng, und dann geht's jede Runde auch mal einmal so durch die City durch, so ein paar kurze, steile Anstiege sind da immer dabei, und da, ja, durch diesen Rhythmuswechsel ist die Laufstrecke wirklich extrem hart, und das ist so eine klassische Strecke, wenn man da sich gut fühlt, dann macht es auch echt Bock. Aber wenn es einem da nicht ganz so gut geht, dann kann es schon sehr, sehr lange dauern. Vor allem, weil es halt auch sogar, glaube ich, 21,3 Kilometer sind. Also keine Laufstrecke, die jetzt irgendwie zu kurz ist. Genau. und ja, die Bedingungen waren auch gar nicht so leicht. Also ich glaube, so zum Zuschauen war es perfekt, weil es war eigentlich, wenn man so rumsteht, war es eigentlich nicht warm, nicht kalt, war aber trocken, wie Jahre davor. Zell am See ist eigentlich dafür bekannt, dass eigentlich immer schlechtes Wetter ist. Ja, davor hat es richtig geregnet. Aber ja, dieses Mal war es trocken, aber irgendwie sehr, sehr schwül. Also auf der zweiten Hälfte vom Radfahren habe ich dann schon gemerkt, okay, ich habe irgendwie deutlich zu wenig getrunken, habe dann echt Durst bekommen, habe das natürlich versucht, dann wieder reinzubekommen, aber ja, beim Laufen muss ich wirklich dann bei jeder Verpflegungsstation schauen, dass ich da genug Flüssigkeit reinbekomme und habe die Verpflegungsstation da auch deutlich langsamer gemacht. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal kurz bei dem Rennen ganz von vorne an, bevor ich da jetzt hier komplett chaotisch von dem Rennen berichte.
Ja, ist doch gut, die Strecke haben wir schon mal. Und die Bedingungen, genau. Also so die Grundvoraussetzungen sind gesetzt. Also quasi so, du hast gerade den Einblick gegeben, wie man, wenn man die Tour de France-Zusammenfassung guckt, immer so hinten dran nochmal kommt, so die Vorausschau für den nächsten Tag. So, die ist jetzt erzählt und jetzt kommt der Rennbericht.
Und nochmal ein paar Spoiler, so ein paar Reihe reingestreut, dass die Leute dranbleiben.
Na dann ja, los, wir starten, schwimmen.
Konkurrenztechnisch, ich meine dadurch, dass Nizza die Woche drauf, 73 WM die Woche davor, Singapur zwei Wochen davor, würde ich sagen, konkurrenztechnisch war es überschaubar, aber es sind natürlich immer gute Leute am Start, wie da jetzt zum Beispiel der Hauptkonkurrent natürlich Jan Stratmann, der bei der WM nur knapp hinter mir war. Ja, und es war aber vorauszusehen, dass es ja auf jeden Fall, wenn wir beide da, wenn uns beiden irgendwie nichts passiert oder kein Mechanical oder ähnliches, dass der Sieg über uns beide gehen wird. Und ja, und dann die Tage davor, also ich habe schon gemerkt, klar, ich bin vielleicht nicht ganz erholt, aber hat sich eigentlich alles ganz gut angefühlt. Aber Jan hat schon immer so kleine Hints gegeben, dass er, glaube ich, einfach noch mehr im Arsch ist als ich, glaube ich. Aber er hatte natürlich auch noch mal extra Stress, nicht nur, dass sein Rad nicht angekommen ist und er sich da wirklich um jegliches Ersatzmaterial kümmern musste, sondern von ihm aus sind es, glaube ich, auch 9 Stunden Autofahrt nach Zell am See. Das war für mich dann doch alles nochmal deutlich entspannter und gerade, ja, wenn man so ein Back-to-Back-Racing macht, dann spielen so ja Kleinigkeiten, sage ich mal, doch eine relativ große Rolle. Und dann am Renntag schwimmen ging eigentlich ja sehr, sehr gut los. Jan hat ordentlich Tempo gemacht am Anfang. Ich meine, Magnus Männer ist erstmal direkt weggeschwommen, was auch klar, zu erwarten, ne? War. Ja.
Also wer ihn nicht kennt, Magnus Männer, auch einer der Jungs, die viel zu schnell schwimmen.
Und ich hatte eigentlich einen relativ guten Start, wo ich normalerweise nicht so gut bin, und konnte an Jans Beinen dranbleiben und bin eigentlich auch bis zum Ende des Schwimmens dran geblieben. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr flott. Ich meine, wir hatten trotzdem eine Minute auf Magnus, aber ja, den darf man da einfach nicht dazu zählen. Wir waren eigentlich eine relativ kleine Verfolgergruppe, mit 2 anderen, ich glaube nur 4 Leute. Und dann auf dem Rad war es Jan tatsächlich erstmal, der richtig Tempo gemacht hat. Da bin ich dann erstmal einfach nur hinterhergefahren. Und irgendwann hat er mich dann nach vorne gewunken. das war so ungefähr vielleicht 6-7 Kilometer, bevor der Berg losging. Und dann habe ich mir gedacht, dann fange ich jetzt schon mal an, nicht zu attackieren, aber zumindest das Tempo mal so richtig hochzuhalten. Einfach schon das in der Hoffnung, dass Jan schön müde wird, schon vor dem Berg und ich dann am Berg eine Attacke setzen kann.
Und Jan hatte bestimmt genau die andere Intention. So, ich fahre erstmal vor, dann vor dem Berg lasse ich Fred vor, dann kann ich noch ein bisschen, Kräfte sparen auf 12 Meter, war 12 Meter Regel, oder?
Ja,
12 Meter. Auf 12 Meter, ja, da spart man schon mal noch ein paar Watt. Wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, okay, wenn ich damit hochfahren will mit Fred, dann muss ich noch vorher ein paar Watts safen. Aber Fred hat das natürlich gerochen. Direkt, ja, also du bist nach vorne und hast direkt drauf gedrückt. Drückt.
Genau, also jetzt nicht attackiert, aber schon so einfach nochmal ordentlich Tempo gemacht. Ich glaube, ja, bin dann auch mit Jan von allen anderen, die mit uns da aus dem Wasser gekommen sind, dann auch weggefahren. Das heißt, wir sind dann zu zweit oder Nils Lorenz war, glaube ich, bis zum Berg auch noch hinten dran. Wer es nicht weiß, Nils Lorenz, der wird von Sebastian Kienle gecoacht, ist sein Schützling quasi. Und genau, und dann in den Berg und ich bin eigentlich direkt erstmal mit 400 Watt schön da den Berg reingestiefelt, hab dann Jan auch eigentlich relativ schnell gedroppt und hab dann einfach versucht, das Tempo so weiterzufahren und Magnus einzuholen. Das habe ich dann auch bei der Hälfte des Berges geschafft.
Ja, ah, krass, also der hat sich noch bis zur Hälfte des Berges hat er sich noch gehalten, was ja dann schon relativ lang ist für eine Minute, die er nur hatte. Das heißt, der musste auf dem Rad auch richtig reingelatscht sein.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade am Berg ist er auch richtig gut, weil, keine Ahnung, der wiegt maximal 65 Kilo oder sowas.
Ganz typisch für einen Schwimmer.
Ja. Genau, mit dem bin ich dann auch bis zur Spitze des Berges oben gefahren. Was man auch dazu sagen muss, ich hatte nur noch mein WM-Setup drauf. Das heißt, ein Einfach-Kettenblatt, Größe 56. Hinten habe ich zumindest die Ritzel gewechselt von 28 auf 33, also das kleinste Ritzel. Das heißt, 56, 33 war mein kleinster Gang. Und dann war ich am Ende so bei diesen letzten 2,5 Kilometern, musste ich ja so eine 60er Trittfrequenz und 400 Watt fahren. Das war nicht ganz so ökonomisch, aber ich war echt zu faul, da irgendwie in der Rennwoche nochmal mein Setup zu wechseln. Und ich hatte es auch in der Rennwoche nochmal probiert bei so einem Berg hier um die Ecke, ob das auch so funktioniert. Und dann so, ja, wenn ich da jetzt so diese 10 Minuten bei 380 bis 400 Watt fahren muss, das ist schon okay.
Dann bist du auch gezwungen, so viel Watt zu fahren. Genau, ja. dann, also du musst, um da hochzukommen, musst du 380, 400 Watt fahren. Das heißt, du wirst da entweder den Leuten, die hinter dir sind, wehtun oder die droppen. Also ist es ja eigentlich so, hast du dich gezwungen, Gas zu geben.
Genau, das habe ich mir
guter
auch gedacht.
Guter Trick. Und Magnus ist dann mit dir über die Spitze noch drüber und auch in die Abfahrt? Oder hast du den dann in dem letzten Stück, wo du 400 Watt treten musstest, wieder wegen der Trittfrequenz noch gedroppt?
Ich habe ihn dann überholt, was auch gar nicht so einfach war, jemanden bei 10 km/h, die wir da hochgefahren sind, zu überholen. Das dauert dann doch ganz schön lange.
Oh, da warst du in der Draftbox.
Ja, ich meine, wenn jemand ganz genau drauf geschaut hätte, wahrscheinlich schon, aber...
Zählt das dann am Berg auch? Wie ist denn das eigentlich? Das ist oftmals, wenn es so wirklich steil ist, dass diese Regel dann ausgesetzt wird auch meistens, oder? Also, dass du in, 25 Sekunden überholen musst?
Ich denke, es kommt, glaube ich, immer. Also, eigentlich sollte ja jeder Kampfrichter wirklich schauen, ob der Athlet da jetzt wirklich gerade sich einen Vorteil verschaffen will oder nicht. Und bei Ironman kann man schon gut mal eine Zeitstrafe bekommen, weil da die Kampfrichter auch einfach immer gerne irgendwie Strafen für irgendwas verteilen.
Vor allen Dingen, wenn du über die Mittellinie fährst.
Genau. Aber ja, rein theoretisch sollte man schon die Strafen irgendwie fair vergeben und ich habe jetzt nicht da irgendwie, also bei 10 km/h hat man also auch nicht so viel Windschatten und ich war jetzt auch nicht in der Draftingbox, sondern habe halt statt 25 Sekunden vielleicht 30 Sekunden gebraucht zum Überholen. Ja, was aber eigentlich das Krasse war, dass Magnus mich dann wieder zurück überholt hat, was ich in dem Moment irgendwie gar nicht verstanden habe, weil ich vorne da irgendwie 400 Watt gefahren bin. und da war aber das Problem, da hatte mich überholt und war dann so blau, von diesem Überholvorgang, dass er dann so viel langsamer geworden ist. Und ich konnte ja nicht langsamer fahren. Das heißt, ich konnte nicht, quasi nachdem er mich überholt hat, mich zurückfallen lassen aus der Windschattenbox. Das heißt, ich war eigentlich mehr oder weniger gezwungen, ihn wieder zu überholen.
Oh Gott, Bäumchen, wechsel dich. Geil. Naja,
ja, jedenfalls. Halt jedenfalls
dann jetzt haben wir eben die Vorteile dieser Übersetzung beleuchtet, jetzt haben wir nochmal die Nachteile, wenn man dann überholt wird. Zurückdroppen geht nicht, weil langsamer fahren als das, was du gefahren bist, ist halt nicht möglich, sonst wärst du umgekippt. Wärst du einfach umgefallen. Ja,
kurz stehen bleiben, ausklicken, kurz warten und wieder weiter.
Pipi-Pause oben am Berg. Oh geil, ey, was für ein Bild, also das hätte ich gern gesehen, also ich hätte gern genau an der Stelle gestanden oben, wo Magnus dich zurück überholt und du merkst, ey, ich fahre hier eine, keine Ahnung, 50er Kadenz oder 55er Kadenz und der fährt jetzt aber auch nicht schnell, ich muss jetzt wieder zurück überholen. Magnus muss sich auch gedacht haben, so, hä, was ist hier los? Habt ihr da ein Wort ausgetauscht noch irgendwie oder euch angeguckt und kaputt gelacht?
Ich glaube, wir waren beide relativ am Limit.
Okay, so, also
Ende,
komplett.
Ende des Berges nochmal so 400 Watt zu fahren. Da ging nicht viel.
Ja, okay. Also du hast ihn zurück
Magnus,
überholt.
Magnus hatte auf jeden Fall die doppelte Trittfrequenz. Der ist selbst bei den, der ist selbst bei den 17%, ist der über eine 100er Trittfrequenz gefahren. Wusste gar nicht, dass es so kleine Gänge gibt.
Ja, der hatte dann noch immer nicht das extra große, sondern das extra kleine Ritzel montiert.
Gut. Jedenfalls, so bis dahin hatte ich eigentlich ja relativ gute Beine, aber es war schon auch der Berg hoch, das war schon ja ordentlich hart. Dann ging es in die Abfahrt rein, da ist mir Magnus ein Stück weggefahren. Ich habe einfach nur darauf geachtet, nicht über die Mittellinie zu fahren, weil die das da beim Briefing auch nochmal wirklich betont haben. Zu Gregory Barnaby wurde ja im Jahr davor dort disqualifiziert in Zell am See, weil er in der Abfahrt über die Mittellinie gefahren ist. Und ja, bin auch absolut gar kein Risiko in der Abfahrt gegangen. Ich glaube, im Training wäre ich schneller runtergefahren, weil da hätte ich dann schön ausholen können, weil da darf man ja über die Mittellinie fahren, wenn man sieht, dass nichts kommt.
Und das ist schon ich finde das schon irgendwie, also keine Ahnung, wie siehst du das, wenn wir da mal kurz einen Einschub machen in den Rennbericht? Wie siehst du diese Regel als Profi? Weil, also war die Strecke eh komplett gesperrt? Oder war die einseitig befahrbar oder sowas? Weil wenn die komplett gesperrt ist und du hast irgendwie ein Rennen und hast dann so eine Regel und wie du gerade sagst, wenn ein Profi sagt, der im Training, im normalen Straßenverkehr, wäre ich die schneller runtergefahren als jetzt im Race, ist es für mich irgendwie eine Sache, die nicht zusammenpasst. So, wo ich irgendwie denke, hä, da sind gesperrte Straßen und jeder gibt da irgendwie alles und dann kannst du die Kurven nicht mal so anfahren wie im Training. Das macht es ja eigentlich noch gefährlicher, weil wenn du dann da in die Kurven reineierst und dich ein bisschen versteuerst, dann hast du halt auch, also muss man auch so sagen, wenn du eine Kurve schneidest, ist die Auslaufzone nach rechts noch viel länger, als wenn du nur in der Mitte, in der Mittellinie schneidest. Sondern eigentlich, was passiert, wenn die Straße eh komplett gesperrt ist, macht man die Abfahrt gefährlicher, als sie ist.
Ja, absolut. Also ich, wenn da jetzt nicht unbedingt die Strecke in beide Richtungen geht, also dass theoretisch dann quasi Age-Grouper entgegenkommen können, da macht es natürlich Sinn, dann, dass man nicht über die Mittellinie fahren darf.
Logisch.
Aber wenn wirklich nur in eine Richtung fährt, auch noch nur eine Radrunde, die Strecke ist gesperrt. Ich meine, natürlich sollte man nicht die ganze Zeit auf der anderen Straßenseite fahren. Also es gilt natürlich das Rechtsfahrgebot. Aber da vor der Kurve auszuholen, was ja eigentlich dann das Abfahren noch sicherer macht, gerade wenn man irgendwie die Kurve einsehen kann und sieht, ob was kommt. So macht man es ja im Training.
Ja.
Da macht diese Regel natürlich absolut keinen Sinn. Und es war in Nizza, war das ja genau das Gleiche. Und da waren die Straßen in der Abfahrt auch noch deutlich enger als in Zell am See. Das heißt, um da nicht über die Mittellinie zu fahren, musstest du mehr oder weniger bei manchen Serpentinen dein Rad um die Kurve tragen. Also ich habe auch mit Sebi jetzt in Samarkand mal drüber geredet und er ist in den Tagen vor dem Rennen in Nizza mal die Strecke abgefahren und hat bewusst darauf geachtet, dass er nicht über die Mittellinie fährt, um das Ganze mal zu testen. Und er meinte auch, teilweise war das unmöglich, weil wirklich die Kurven so steil waren und die Straße so eng. Das heißt, du musst, also in eine der beiden, entweder halt vor der Kurve musst du über die Mittellinie um halt eben den Weg zu verlängern, oder man fährt halt nach der Kurve über die Mittellinie und das ist halt dann eigentlich viel gefährlicher.
Scheiße.
Wenn man nicht weiß, was da entgegenkommt.
Ja.
Das heißt, eigentlich wäre viel schlauer, einfach zu sagen, ja, fahrt wie im Training, aber oder beziehungsweise ja, fahrt die Rennstrecke, wie ihr es im Training fahren würdet, weil im Training schaut man ja auch auf Autos und so. Da fährt man ja auch nicht einfach auf der anderen Straßenseite die Abfahrt runter.
Absolut. Ja, also klar, unnötiges Risiko oder sowas ist immer Blödsinn, aber auch so, ich meine, wenn die Straße wirklich, wie du sagst, One-Way ist, das Ding ist komplett gesperrt, macht's das einfach sicherer. Und ja, Nizza ist dann nochmal spezieller gewesen wahrscheinlich mit den super engen Abfahrten da. Aber trotzdem, auch letztes Jahr, wo dann Barnaby nachträglich disqualifiziert wurde, Dritter wäre geworden, glaube ich, oder sowas, weil er einmal da irgendwie um 30
Zweiter sogar.
Zweiter, wo er einmal um die 30 Zentimeter über die Mittellinie gefahren ist, ist dann schon irgendwie so ein bisschen bitter und fraglich. Habt ihr als Profis da auf den, wenn das in den Briefings genannt wird, gab es da auch mal irgendwie so, ich nenne es mal Widersprüche oder Profis, die gesagt haben, was soll der Scheiß auf gut Deutsch?
Nee, nicht wirklich.
Wird einfach akzeptiert.
Ja.
Okay.
Ja, ich meine, am Ende ist ja
vielleicht musst du mal rebellieren.
Wenigstens für alle gleich.
Ja, aber wie du sagst, also Zell am See geht ja dann noch, würde ich sagen, weil das auch die ja. Abfahrt einigermaßen breit ist. Aber so ein Ding wie Nizza, was man da dann teilweise gesehen hat, Schwamm drüber, mal gucken, wie sich die Regel weiterentwickelt. Lass uns über die Abfahrt reden. Du bist kein Risiko gegangen und bist nicht über die Mittellinie gefahren.
Nee, ich meine, Magnus ist natürlich auch nicht über die Mittellinie gefahren, aber der ist da, der hat mir in der, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, so 3 Kilometer, wo es so technisch und steil ist, halt so 10 Sekunden abgenommen, war dann so ein Stück vorne, aber ja, ich bin da einfach dann so mein Ding weitergefahren und habe ihn dann am Ende der restlichen Abfahrt, wo es dann eben so mehr oder weniger nur geradeaus bergab geht und man schön Aero-Position runterdrücken kann, hatte ich ihn dann wieder eingeholt.
Da hattest du dein 56er Blatt und er nur sein 43er.
Genau.
46er Kompaktkurbel. Da kommen dann wieder deine dicker Gang zur Geltung. Ja, geil. Okay.
Dann habe ich ihn eigentlich überholt und ich habe eigentlich nicht attackiert, aber bin dann weggefahren. Und also er hatte dann scheinbar seine Körner aufgebraucht oder sich dazu entschieden, nicht mitzufahren, weil es zu schnell für ihn war. Das weiß ich nicht genau, aber ja genau, ab dem Zeitpunkt war ich dann in Führung und auch alleine. Hab dann noch schon versucht, so erstmal weiter reinzudrücken, um natürlich den Vorsprung auszubauen, aber dann so spät, es war so bei Kilometer 55, 60, wo es dann wieder durch Zell am See durchging, und dann fährt man nochmal so eine 30 Kilometer lange Schleife an Zell vorbei und in die andere Richtung, aber alles flach, mehr oder weniger, habe ich schon gemerkt, dass nicht mehr, eigentlich gar nichts mehr geht. Ich habe dann wirklich nur versucht, mich so aero wie möglich zu machen, Kopf runter, und konnte nur noch so, ja, 300 Watt maximal fahren. Und es hat sich schon hart angefühlt und hatte schon die schlimmsten Befürchtungen, was dann den Halbmarathon angeht.
Oh oh.
Dann gibt es ein Wendepunktstück, wo man kurz mal schauen kann, wie weit die anderen hinter einen sind. Zu dem Zeitpunkt war es dann so bei Magnus, war es dann, glaube ich, so knapp 2 Minuten. Und Strati waren es 4 Minuten. Und da habe ich mir gedacht, okay, 4 Minuten, das sollte ich doch noch irgendwie schaffen, das nach Hause zu bringen. Und hatte einfach die Hoffnung, dass Jan wirklich noch mehr im Arsch ist als ich.
Das wollte ich gerade fragen, ob du
nicht
dann auf die Laufstrecke
4 Minuten schneller läuft als ich.
Dass, ob du auf die Laufstrecke gegangen bist, so mit dem, ja, Jan ist auch müde, der kann auch nicht so schnell laufen.
Also ich hab's mir zumindest eingeredet.
Ja, okay, geil.
Werde ich ihn nochmal fragen,
wir nehmen die Woche jetzt mit ihm nochmal einen Podcast auf.
Ah ja, stimmt.
Da frage ich dann nochmal nach für den Triathlon-Chat für Freitag, wie es bei ihm dann war. Und ich sage ihm mal, er soll dir beim nächsten Rennen nicht vorher sagen, dass er müde ist, der Depp. Der hat dir ja geholfen wie Sau, ey. Okay, geil. Also du bist dann echt so, ja, für deine Verhältnisse kann man sagen, du hast dich auf dem letzten Stück in die Wechselzone gerettet.
Ja, also
Iron Man Watts gefahren.
Ich würde auch sagen, dass wirklich meine Aerodynamik, ich würde fast sagen, dass ich das ganze Rennen allein durch meine Aerodynamik gewonnen habe. Einfach, dass ich auch vor dem Berg schon, wo es schnell und flach war, dass da Jan hinter mir ziemlich viel drücken musste und deswegen am Berg nicht mehr mitfahren konnte. Und dann nach dem Berg, wo es dann ja die 50 Kilometer flach war, dass ich auch nicht mehr so viel Watt gebraucht habe und trotzdem noch meinen Vorsprung ausgebaut habe in die Wechselzone. Also die Flasche im Bauch hat mich gerettet.
Aber die haben ja jetzt wirklich fast alle.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, sie bringt aber trotzdem, je nach Position, Setup, ist ja trotzdem immer noch ein bisschen unterschiedlich.
Und du hast vielleicht einfach auch die größte Flasche.
Genau. Als dann die Wechselzone ging, war es dann wirklich so, ich habe mich hingesetzt, um meine Laufschuhe anzuziehen und ich hätte wirklich auf der Bank mich hinlegen können und ich wäre direkt eingeschlafen. Ich war so müde.
Oh Gott, wie geil. Wie gut ist das denn?
Also mir ging's zu dem Zeitpunkt echt gar nicht gut und ja. Ich kannte die Laufstrecke, ich wusste, wie hart die ist, wenn es dir nicht so gut geht und hatte da wirklich Respekt davor. Das Einzige, was mich beruhigt hat, waren eben die Vorsprünge auf die anderen Athleten. Gerade so die 5 Minuten, die ich dann hatte auf Jan. Bin dann losgelaufen. So die ersten 4-5 Kilometer ging eigentlich relativ gut. Aber dann wurde ich auch deutlich langsamer. Bin dann so im 3,40er Pace auf der Strecke rumgelaufen und habe mir gedacht, ja, die von hinten werden jetzt nach und nach näher kommen und habe einfach nur gehofft, dass ich den Vorsprung mit ins Ziel retten kann. Witzigerweise hatte ich dann aber nach einer Laufrunde eigentlich immer noch den gleichen Vorsprung, beziehungsweise auf die meisten sogar ein bisschen was ausgebaut. Also ich war mit am schnellsten im Feld unterwegs. Und dann war ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass ich das ins Ziel retten kann und hab's dann auch geschafft. Und ja, es waren wirklich eigentlich beim Laufen, war nicht niemand so richtig schnell. Ich meine, Lukas Hollaus hatte dann die schnellste Laufzeit, aber die war auch deutlich langsamer als die Jahre davor, wo halt eben Top-Laufbedingungen waren mit dem Regen. Mhm. Und also glaube ich, lag es wirklich auch an den Bedingungen. Wie schon gesagt, dass es irgendwie so schwül war. Und es meinten dann auch alle Athleten im Ziel. Jeder hat direkt irgendwie nach Wasser geschrien. Und alle meinten so, dass es echt hart wurde beim Laufen. Dementsprechend kann man dann auf die Laufpace oder Laufzeiten nicht viel geben und muss es dann immer im Vergleich zur Konkurrenz sehen. Und da hatte ich dann immer noch mit eine der schnellsten Laufzeiten. Also so schlimm war es dann doch nicht. Und ich habe sogar noch die letzten 100 Meter gesprintet.
Ja, stimmt.
Ich bin jetzt in den Zielkanal gelaufen. Ich bin in den Zielkanal gelaufen und habe so die Zeit gesehen am Ziel. War 3:49:50. Und ich hatte halt eben noch so 50 Meter oder ein bisschen mehr. Und habe gedacht, komm, jetzt nochmal Endspurt, dass ich unter 3 Stunden 50 bleibe.
Richtig unnötig. Richtig genossen, den Zieleinlauf hast du. Ich habe auch nur gedacht, diese Bilder, wo die kamen, stimmt, ey, ich hatte schon wieder ganz vergessen, wo dann alle Fotografen wieder reingesprittet kamen, hinten noch fast einen Fotografen oder Fotografin abgeräumt hast.
Ja, ich bin über eine Kamera schön gestolpert, nochmal ganz hinten. Ich hoffe, ich habe sie nicht kaputt gemacht.
Geil, ey. Ja, aber geschafft, oder?
Bin Ja, bin dann auch schon natürlich noch mal raus und habe eine Ehrenrunde gedreht, dadurch, dass ich den Ziellauf nicht ganz so genossen habe.
Aber es war ein geiles Zielfoto.
Ja, das stimmt.
Zielsprint gegen sich selbst. Red Funk hat gewonnen. Und unter der Zeit
also
geblieben.
War rein,
du bist an der 3,50 geblieben dann, ne?
Ja, 3,49, 56 oder sowas.
Ah, dann hättest du ja sogar noch langsamer sprinten können.
Ja, hätte ich
schlecht
doch noch getimed, genießen können.
Schlecht getimed. Ja, geil. Aber dann also quasi eine Woche nach der 73 WM das Ding auch wieder abgeschossen mit der Hilfe von Strati, der dich mental aufgebaut hat schon vorm Rennen. da er sich als größter Hauptkonkurrent schon selber rausgenommen hat und rumgejammert hat, wie müde er noch ist. Er hat mir lustigerweise auch danach geschrieben, so im Ziel, Alter, was ein Kampf, ich bin so tot, ich kann nicht mehr. Also der hat anscheinend richtig, richtig gelitten. Ich bin mal gespannt, was er erzählt jetzt im Podcast. Also kurzfristiger Back-to-Back-Start, das Ding hast du noch mitgenommen, Titel verteidigt und direkt nochmal, das war der dritte Saisonsieg, ne?
Nee, der zweite.
Weichsee, Erding.
Ach so, okay, ja.
Erding zählst du gar nicht, weil es keine Mitteldistanz ist, ne?
Habe ich ganz vergessen. Nein, das ist
eine Trainings Race
ist eigentlich der wichtigste.
Und nee. Vierter Saisonsieg.
Ah ja, European Open, Ibiza. Also die richtige European Open.
The real Fred Funk gegen sich selbst, ja. Das ist wie mit dem Zielsprint, den du gegen dich selbst gewonnen hast.
Das war ein krasses Battle da. Das hättest du mal sehen sollen. Da gab es leider keinen Livestream, aber es war ein krasses Battle.
Nächstes Mal, wenn du das machst, musst du Jana mit dem E-Bike nebenher fahren lassen mit Insta Live.
Das nächste Mal, wenn ich das mache, schreibe ich 150.000 Euro Preisgeld aus, damit es ein Platinum oder Diamond Race wird.
Damit es Punkte gibt. Und anstatt berechnest es nur du selber. Und dann reichst du es bei der PTO ein. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann kannst du dich im Punkte-Ranking weiter hocharbeiten. Ey, geht das? Dann lass es mal Rennen machen. Preisgeld an sich selber auszahlen. Könnte eine Möglichkeit sein. Vielleicht müssen wir die Regeln mal lesen. Vielleicht gibt es da so Lücken in den PTO-Statuten, wo man so reinsneaken kann, wo man so richtig sich hochmogeln kann in den Punkteladder.
Und dann auch noch Langdistanz, weil es gibt ja dann nochmal plus 5%. Das Problem ist nur, dass der Strength of Field mit einem Starter ist halt dann echt schlecht.
Ja, aber das sind ja nur 25%. Dafür
30%, aber 30% sind
dafür,
ja dann...
aber dafür kriegst du den Rest. Du bist immer Erster.
Ja.
Also von 1.
Müssen wir mal ausrechnen.
Obwohl, keine Ahnung, man müsste das mal lesen. Ich meine, Strength of Field, wenn man alle Starter nimmt und du bist PTO-Rank, was bist du denn jetzt gerade? Weißt du das?
13 oder 14.
Du bist Rank 13 oder 14 und dann ist es ja quasi 13.
Also
Bester
der
in der Welt,
Field,
der Strength of Field.
Ich hab, glaube ich, so 88 Punkte. Ja. Der Strength of Field ist ja dann 88 plus 0 mal, also plus 4 mal 0.
Ach so, stimmt.
Geteilt
durch
5. Geteilt durch 5.
Okay, die 30% können wir uns in die Haare schmieren. Ja, man muss mal rechnen, aber das könnte es kaputt machen, die Idee. Das könnte. Shit. Jetzt dachte ich, wir haben ja echt was gefunden, wie man sich Punkte ercheaten kann. So wie bei The Sims früher.
Oder man kauft sich noch 4 gute Athleten, die dann langsam machen.
Ja, aber die musst du ja auch bezahlen wieder dann. Warum sollten die, vielleicht tricksen die dich dann aus und machen dann schnell und dann sammeln die sich die Punkte ein.
Dann sammeln die sich die Punkte ein. Am Ende organisiert man aus Versehen so eine krasse WM.
Fred Funks Backyard Race. Alle am Start weil Fred in Strength of Field unbedingt hochballern wollte. Alle eingeladen. Alle da. Die sind alle gekommen, weil du nachher Freibier angekündigt hast.
Genau, Erdinger.
Ja, das ist eine gute Idee. Nachher gibt es Erdinger für alle. Okay, ja, wir sollten mal weiter planen. Das ist, finde ich, finde ich eine gute Sache. Aber nach Zell am See hast du immer noch nicht genug. Und jetzt am Wochenende, am Sonntag war...
Ja, also ich sag mal, eigentlich hatte ich schon genug. Ich war echt richtig kaputt. Also gerade gar nicht so muskulär nach Zell am See, aber hab's einfach so im Körper gemerkt. So, ich hätte die ganze Zeit einfach nur schlafen können. Mhm. Hab dann natürlich ein paar Tage ruhig gemacht. Und dann zum Wochenende hin nach Zell nochmal so einen kleinen Block. Weil ja, dann stand wieder das nächste Rennen an.
Wie lange war es eigentlich dazwischen?
Samarkand. 2 Wochen, genau.
Oh, auch nur 2 Wochen.
Also ein freies Wochenende hatte ich. Das war also das Nizza Wochenende.
Du entwickelst dich so ein bisschen wie Christian Blumenfeld.
Genau. Ja, das haben mir auch schon einige geschrieben.
Okay, also du hast dann eine Woche ruhiger gemacht und nochmal einen Wochenblock oder wie viele Tage oder wie hast du es dann gestaltet, die 2 Wochen?
Nee, also 5 Tage nach Zell am See, wo ich mich bewegt habe, aber alles nur locker. Und dann nochmal Samstag, Sonntag, wo ich am Samstag nochmal alle 3 Einheiten so ein bisschen rennspezifisch gemacht habe und am Sonntag nochmal so ein Long Run und Long Ride. Mhm. Und natürlich Nizza geschaut und da nochmal Motivation gesammelt. Und dann ging es auch schon wieder in die nächste Taper-Woche dann. Wieder eine klassische Taper-Woche. Und dann am Mittwoch bin ich nach Usbekistan geflogen. Über Istanbul und bin dann um 4 Uhr in der Früh Donnerstag bin ich in Samarkand gelandet.
Ich habe früher noch nie von Samarkand gehört. Was, also...
Ich glaube niemand, also ja. Die wenigsten Europäer.
Das ist so, warum ist da ein Triathlon?
Ja, es ist schon so, Triathlon Usbekistan, beziehungsweise ein paar Leute, die da wirklich motiviert sind, den Sport nach Zentralasien zu bringen und nach Usbekistan. Mhm. Haben dann auch eben, ja, wie schon gesagt, da gab es auch dieses Jahr schon so einen Continental Cup auf dem gleichen Venue, wo auch die Mitteldistanz stattgefunden hat. Ist quasi so eine Ruderregatta-Strecke. Mhm. Jeder kennt's. Umso Ruderregatta-Strecken lässt sich auch immer relativ gut so eine Triathlon veranstalten, weil da meistens einmal rum ist 5 Kilometer beziehungsweise es gab dann auch so eine 6,5 Kilometer Radrunde außenrum. Also wir sind natürlich noch weiter in die Stadt reingefahren, aber gerade zum Trainieren die Tage davor war das dann eigentlich perfekt. Dann haben die natürlich da, weil sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben, Challenge Samarkand, Usbekistan im September, wahrscheinlich gibt es nicht so viele Profis, die da auf die Idee kommen, da dann hinzureisen, gerade bei so einer Erstaustragung. Mhm. Deswegen haben die da einige Profis eingeladen und damit wir dann natürlich das da racen und das ganze Rennen dann auch mal so ein bisschen promoten und ja allen anderen draußen zeigen, was für ein tolles Rennen es ist. Also nicht, weil wir dafür bezahlt werden, sondern einfach, weil wir auch dann wirklich davon überzeugt sind und das kann ich auch dann wirklich sagen. Deswegen hatte ich auch eigentlich echt Bock drauf, nicht unbedingt auf das Rennen selber oder weil ich jetzt Bock habe, nochmal zu racen, aber einfach, weil ich Bock hatte, nach Usbekistan zu fliegen, da irgendwie so ein cooles Wochenende zu verbringen mit den anderen Profis und einfach ein neues Land, eine neue Kultur, wo ich noch nie war, zu erkunden und da so Eindrücke zu sammeln.
Es sah ja echt beeindruckend aus, so die Venue, also die Regattastrecke. Sebikin ist ja krank geworden, hat dann ja so den Touri/Race-Guide gemacht bei sich in der Story. Und ich muss sagen, das habe ich echt gerne verfolgt und habe mir das alles angeguckt, weil du ja voll geil diese orientalischen Bauten und so hast, dann diese Strecke sah richtig geil aus. Beim Rennen kommen wir gleich drauf. Hat er in irgendeiner Story, dass du irgendwie mit 60 km/h da gerade unterwegs bist oder so mit Rückenwind auf einer voll geschlossenen Strecke. Also so wie waren denn so deine Eindrücke jetzt von dem Ding? Weil ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe jetzt das von Sebi gesehen. Das hat mir so ein bisschen Eindrücke gegeben. Aber es ist ja irgendwie da jetzt so ein Triathlon ein Wochenende zu verbringen, komplett anders als alles, was man so kennt erstmal, oder?
Ja, erstmal war es eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, was für ein guter Move das ist, da so ein paar Profis einfach einzuladen, die dann da das Rennen auf Social Media etc. promoten. Weil wer hätte sonst mitbekommen, dass ja, da ein Challenge-Rennen in Usbekistan stattgefunden
keiner.
Hat?
Ja.
Es gibt ja so viele Challenge-Rennen oder Ironman 73-Rennen auch, aber gerade bei Challenge-Rennen ist eigentlich fast immer ein Profi-Rennen dabei. Zum Beispiel, es gibt ja irgendwie so eine Langdistanz in Südkorea. Davon wusstest du wahrscheinlich gar nichts, wenn ich dir das jetzt gerade nicht erzählt habe.
Nee, noch nie von gehört. Noch nie von gehört.
Aber jetzt Challenge Samarkand, ich meine, so Sebi Kienle, wenn du halt so jemanden einlädst, der dann halt auf Social Media auch da über 200.000 Follower hat, dann kriegen diese Leute das halt einfach mit.
Ja.
Und kommen dann vielleicht eben auch eher auf die Idee, das mal einfach einzuplanen, weil sie auch das unbedingt mal erleben wollen. Also erstmal richtig guter Marketing-Move. Oder warte, was war nochmal deine Frage?
Das ist aber auf jeden Fall ein guter Marketing. Nee, ich meine, wie du das so, also ja, wie du eben gesagt hast, Land, Kultur, das ist jetzt Triathlon mal in einer komplett anderen Kultur, in einer komplett anderen Location, als man sonst kennt. So klar, die Triathlon-Abläufe sind die gleichen und das ist dann vielleicht so ein bisschen das Gewohnte. Aber wie war es so wo drumherum jetzt, sowas in einem komplett anderen Land, wo du jetzt sonst nicht Triathlon machst, wo du nicht race, wo du nicht trainierst, wo auch ganz andere Eindrücke auf dich einprasseln, ganz andere Kulturen. Wie viel hast du davon überhaupt mitbekommen? Oder war es so eine Race-Bubble und ihr habt die Venue gesehen, das Hotel gesehen, seid geraced in and out und wart wieder weg? So, gib mir nochmal so ein bisschen mehr Eindrücke drumherum, so was du so mitgenommen hast.
Also der erste Eindruck war natürlich die Shuttlefahrt vom Flughafen zum Hotel. Da hat man schon direkt gemerkt, okay, Verkehrsregeln, also gibt's vielleicht schon, aber werden ignoriert. und ich glaube, Sebi hat sogar erzählt, dass sein Shuttle auf dem Weg zum Hotel einen Hund überfahren hat.
Was?
Also,
oh Gott.
Das war schon... Ja, schon gefährlich und das hat uns auch nicht gerade, oder beziehungsweise deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Strecke in den Tagen vor dem Rennen gar nicht erst anzuschauen.
Hätte ich auch
ich mein,
nicht.
Wir hätten vom Veranstalter schon so Polizei oder Militär bekommen, so ein Auto, was uns da quasi beschützt, wenn wir hier die Strecke abfahren, aber... Ja, trotzdem ist da war dann doch ein bisschen zu viel Chaos. Gerade die Strecke war ja wirklich mehr oder weniger auf der Autobahn um die Stadt rum. Und deswegen sind wir dann vor dem Rennen nur eine Hotel-Ruderregatte-Strecke und da außen rum gefahren und haben dann da jetzt von Samarkand selber nicht viel mitbekommen, außer dass die Menschen vor Ort oder die gerade beim Rennen, Pressekonferenz, Hotel, waren alle wirklich sehr, sehr gastfreundlich. Also das war echt, echt cool. Mhm. Und die hatten auch alle Bock, dass wir da, oder alle Bock auf das Rennen und waren ja einfach froh, dass wir quasi dort sind und die Reise auf uns genommen haben. Und auch das Essen war sehr gut. Ich meine, klar, vorm Rennen riskiert man jetzt nichts und isst irgendwas
klar,
Lokales.
Den Spicy Fisch-Eintopf nochmal.
aber selbst sowas wie Pasta schmeckt ja doch immer in jedem Land so ein kleines bisschen anders. Also habe ich irgendwie so das Gefühl. Und ja, das Frühstücksbuffet war auch echt brutal. Ich meine, das Hotel an sich, jedes Mal, wenn man ins Bad gegangen ist, von seinem Zimmer, ging der Klodeckel schon automatisch auf.
Was? So ein richtiger Luxusbunker oder was?
Ja, ja. Geil. Das war auch so ein richtiges, richtiges Hightech-Klo.
Und dann bist du einfach nach dem Geschäft sitzen geblieben und hast automatisch den Arsch abgewischt, oder was?
Ja, also klar, mit so Wasser, das wäre natürlich gegangen.
Wirklich?
Da habe ich, ja, natürlich. Habe ich natürlich auch mal ausprobiert.
Und?
Klar. Hast du es schon mal gemacht?
Nein. Ich habe noch nie, so, also ich hab noch nie eine Toilette gehabt, wo ich ins Bad gehe, der Deckel aufgeht und wo ich nach dem großen Geschäft mir mit Wasser den Arsch abwischen lassen kann. Das war auch eigentlich eher als Scherz gemeint gerade, aber gut, dass es nicht geht.
Also es, ja, klar. Ich meine, so in Asien ist ja, glaube ich, ganz normal. Beziehungsweise, was ich so von anderen Athleten mitbekomme, so in Japan ist ja auch immer so, da gibt es ja dann gar kein Klopapier.
Ja, bin ich zu wenig unterwegs? Bin ich zu wenig Weltenbummler.
Ist auf jeden Fall interessant. Also kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Okay.
Ja, also alle in Summercamp anmelden und das Klo ausprobieren mit dem Wasserstrahl, der den Hintern abwischt. Sehr gut. Also Fred Funk approved.
Es wurde sich auf jeden Fall richtig, richtig gut um uns gekümmert. Also wir haben uns da alle sehr wohl gefühlt bis zum Rennen und ja, konnten dann die Tage davor nochmal die Strecken anschauen, beziehungsweise bis auf die Radstrecke. Und in der Ruderregatta, ich glaube, das Wasser hatte sogar nur so 17 Grad, obwohl die Außentemperatur sogar fast 30 Grad waren, weil es scheinbar so Quellen hat, die von den Bergen kommen. Ah, deswegen war das relativ kalt. Ja. Also ich dachte eigentlich, als ich die Wettervorhersage so gesehen habe, dass es ein Rennen mit Neo-Verbot wird. Aber ja, mit 17 Grad ist da natürlich dann der Neo erlaubt. Ja, okay. Und ja, die Laufstrecke ging dann eben ganz klassisch um vier Runden um die Ruderregatta rum. Und die war auch 21,8 Kilometer lang.
Hei, also, hei. Alle Rennen zu lang.
Alles zu lang. Nichts für neue Laufbestzeiten.
Es wird dir nichts mehr geschenkt, Fred. Es wird dir nichts mehr geschenkt. Ja, okay, aber geil. Dann ist es aber schon so gewesen, dass ihr eher so ein bisschen die Venue plus Hotel mitbekommen habt, weil, ja, ich sag jetzt mal, da auf der Autobahn Zubringer und sonst was ist dann schon so auch viel, viel Chaos, dass man jetzt nicht sagt, im Alltag kannst du da einfach mal mit dem Rad in die Stadt rollen und so ein bisschen dir alles angucken oder da so ein bisschen trainieren, sondern du musst schon gucken, wo du dann auch Rad fährst.
Ist schon gefährlich. Also selbst in dieser Runde um die Ruderregatta rum, der wenige Verkehr, der da war, ist trotzdem einfach abgebogen, ohne zu schauen. Also Vorfahrtsregeln gibt es vielleicht, aber wir werden ignoriert. Und ja, man muss dann schon sehr aufmerksam sein und ich kann da jetzt nicht empfehlen, einfach so da die Strecke abzufahren. Also ich glaube, Ellie Salthaus hat es mal gemacht und sie meinte, es war schon sehr, sehr gefährlich. Aber es ist eigentlich auch keine Radstrecke, die man jetzt unbedingt sich anschauen muss.
Ja, einfach Autobahn.
Es sind ja auch zwei Radrunden, da kann man die erste Radrunde erstmal gucken und dann die zweite Radrunde Vollgas.
War alles flach?
Nee, es waren 600 Höhenmeter, weil es ging immer, also es war jetzt nie so ein richtiger Berg drin, aber es ging halt immer entweder leicht runter oder leicht hoch, beziehungsweise so ein paar kleinere Anstiege waren mal drin, wo man mal in die Basebars konnte. Und ja, wie Sebi es in seiner Story auf Instagram geschrieben hat, wir sind quasi durch ein Museum gefahren. Also die Radstrecke war wirklich so, dass du an allen Sehenswürdigkeiten mal so vorbeigefahren bist.
Ah, ja, okay. Und was war das für ein Museum, wo ihr durchgefahren seid? Also durch einen Vorhof? Nee,
Museum meint er deswegen, weil wir halt eben quasi ja wirklich teilweise auch durch diese Tempel oder wie man es nennt, auf diesen Straßen so ein bisschen, da war auch so ein bisschen Kopfsteinpflaster, weil wir da quasi so drüber gefahren sind.
Ah, und jetzt habe ich es kapiert. Also an den Sehenswürdigkeiten vorbei, genau. Die Radstrecke war deswegen quasi Museum. Das Museum an den genau. Sehenswürdigkeiten vorbei. Ah, jetzt habe ich den Link bekommen. Ich habe mich schon gefragt bei Sebi, was für ein scheiß fucking Museum das war. Okay, geil. Ja, dann nehmen wir uns doch mal mit, kurzer Abriss vom Rennen, wie das dann so lief nach 2 Wochen. Hast du dich wieder okay gefühlt oder warst du auch immer noch müde?
Also auf jeden Fall vorm Rennen auf jeden Fall deutlich besser als vor Zell am See. Erholt würde ich schon sagen, 100%, aber habe schon auch gemerkt, dass mir hier und da vielleicht schon wieder so ein bisschen die Base fehlt, beziehungsweise einfach nochmal so ein längerer Trainingsblock, weil ich einfach nicht mehr so ökonomisch war, wie ich mich jetzt auch vor der WM schon im Training gefühlt habe. Also klar, vergleiche ich ab jetzt immer alles mit der Form, wie ich sie für die WM hatte. Aber es wird natürlich schwierig oder lange dauern, das wieder hinzukriegen. Wahrscheinlich dieses Jahr wird es nicht mehr so sein. Aber ja, ich würde sagen, ich habe mich normal gefühlt. Nicht super gut, aber jetzt auch nicht schlecht. Also war erholt, aber jetzt auch nicht in meiner Top-Form.
Ja, okay.
Genau, das Profifeld war überschaubar natürlich. Ich meine, neben Aaron Royal, Sebi Kienle, Felipe Acevedo und mir, was eigentlich schon mal ein ganz gutes Feld ist. Gut, Sebi konnte leider nicht starten, weil er krank wurde. Gab es dann auch noch 3-4 andere Profis, die dann so die Reise auf sich genommen haben. Die kannte ich jetzt auch jetzt nicht vorher. Auf jeden Fall hatten wir dann ein Starterfeld von 6 Profimännern und 4 Profifrauen.
Schon klein, ja.
Ja, aber es war irgendwie auch ganz lustig, auch beim Briefing. Ich meine, wir waren da halt dann zu 10 oder so vorm Start. Es ist halt alles sehr, sehr entspannt. Und genau, ich wusste natürlich, beim Schwimmen wird alles über Aaron gehen. Und beziehungsweise auch für das ganze Rennen war er natürlich dann meine Hauptkonkurrenz. Mhm. Ich wusste aber auch, genauso wie in Zell am See mit Strati, er hatte, glaube ich, eine noch schlechtere Vorbereitung als ich. Ich hatte halt die 2 Rennen und er hatte auch seit Singapur eben war auch krank nach Singapur wie alle Männer und hatte in Singapur im Rennen auch gestürzt und hatte sich da so ein bisschen die Rippen geprellt. Das heißt, er wäre also ganz hell am See auf der Startliste gestanden, hat er dann abgesagt. Und dementsprechend
er gehofft hat, du bist dann müde und dann macht er dich in Samarkand platt.
Genau. Ja, und ich habe mir dann eben eingeredet, egal wie müde ich bin, Aaron
ist müder. Also wie das gleiche müder. Spiel. Das gleiche Spiel wie schon Zell am See. Aber dann war es ja mit 6 Profi-Männern, sag ich jetzt mal, für euch bei euch im Rennen eigentlich so jeder für sich. Da war ja nicht viel mit Gruppenbildung und sonst was. Aaron schon vorweg, dann vielleicht 2, 3 dahinter, Acevedo und du beim Schwimmen und dann auf dem Rad hat sich wahrscheinlich auch sofort separiert, oder?
Also beim Schwimmen war es erstmal so, ich bin so 200 Meter habe ich geschafft, mit Aaron mitzuschwimmen, bevor er dann eine Lücke gerissen hat. Und dann bin ich bis zur Wende dann bei Acevedo im Wasserschatten geschwommen, dann hat er mich vorgelassen und dann bin ich bis zum Ende vorgeschwommen und dann sind wir mit knapp 35 Sekunden auf Aaron aus dem Wasser gestiegen, was eigentlich
richtig gut ist.
Eigentlich gut ist, ja. Finde ich auch. Und es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie beim Schwimmen volle Kanne geballert bin. Also ich bin dann schon, sobald ich vorne war, eher so so einen guten Rhythmus geschwommen. Also schon hart natürlich, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da um jede Sekunde gefightet habe. Da ich wusste, dass beim Schwimmen das eher mehr Energie kostet, als es dir dann in der Gesamtzeit natürlich bringt. Also da kostet ja jede Sekunde einfach deutlich mehr Energie, als wie jetzt zum Beispiel im Radfahren. Wenn man jetzt 1 Watt mehr fährt, das ist schon deutlich, schon mal mehr als eine Sekunde. Und dann ja, beim Radfahren habe ich ihn dementsprechend eigentlich auch immer im Auge gehabt, also Aaron Royal, Felipe Acevedo habe ich beim Wechsel schon abhängen können. Das heißt, ich war dann auf der Radstrecke erstmal direkt alleine und habe Aaron dann bei Kilometer 25 oder 20 eingeholt. Und also ich meine, ich kannte die Strecke ja nicht, aber witzigerweise habe ich ihn direkt vor so einem, sagen wir, den längsten Anstieg der Runde eingeholt. Hatte aber keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, wie lang dieser Anstieg ist, aber habe da einfach mal genutzt, um so eine kleine Attacke direkt zu setzen.
Also wieder 400 und Watt auf die Uhr und los geht's.
Genau, hab's auch geschafft, ihn direkt zu droppen, und habe mir auch gedacht, das war wirklich von der ganzen Runde war das die beste Möglichkeit zu attackieren, ohne dass ich es davor wusste. Weil es war wirklich schon schön so Anstieg, dann wurde es wieder flach, dann nochmal ein bisschen hoch, wurde wieder flach, nochmal ein bisschen hoch. Und gerade eben in diesen Flachpassagen, wenn man da eben diese Watt von diesen kurzen Anstiegen eben so mit reinnimmt, kann man da immer richtig, richtig Zeit gut machen. Weil ich meine, gut, den Anstieg, den fahren immer viele hart hoch, aber dann immer so diese Stücke danach, ja, wo dann viele eben müde sind von den Anstiegen, wenn man da schafft, die Watt hochzuhalten oder so oder sogar noch was draufzulegen, dann reißt man meistens dort die Lücken. Und ja, dann die erste Runde bin ich, glaube ich, mit knapp 330 Watt im Schnitt gefahren. Also es hat sich zu keinem Zeitpunkt, also nicht mehr die Attacke vielleicht schon, aber sonst war es eigentlich immer sehr, ja, kontrolliert. Ich hatte ziemlich gute Beine, aber trotzdem nach einer Runde war es wie, wenn auf einmal so jemand bei mir den Stecker gezogen hätte. Und es war wie ein Zell bei Kilometer 60, dass ich irgendwie gerade so 300 Watt noch fahren konnte. Und da habe ich schon gemerkt, oh Gott, nicht schon wieder.
Dann hast du gedacht, Aaron ist noch müder.
Ja, das, genau. Und dann habe ich mir eingeredet,
und meine Aerodynamik ist die beste.
Genau. Jetzt mache ich es einfach wie ein Zell. Ja. Nutze da mein Selbstvertrauen in meine Aerodynamik und hoffe einfach, dass Aaron noch weniger Watt fährt. hatte dann, glaube ich, ich muss mal gucken, was genau ich dann die zweite Runde im Schnitt gefahren bin, aber am Ende hatte ich einen Durchschnitt von ich glaube 309 Watt, das heißt die zweite Runde müsste ja dann so, ja, knapp 290 Watt im Schnitt gewesen. Krass, sein.
Echt nicht so viel für dich.
Nee, aber es war dann trotzdem noch knapp über 45 km/h im Schnitt. Also das muss man natürlich immer mit einberechnen.
Ja, ist gut.
Und bin dann mit, glaube, 2,5 Minuten Vorsprung in die Wechselzone auf Aaron und Felipe. Was ich aber auch zu keinem Zeitpunkt im Rennen wusste. Also es war niemand, der mir das Blitz gegeben hat. Außer Sebi dann mal, aber er auch erst ab der zweiten Runde auf der Laufstrecke. Mhm. Und es war da eben so bei der Laufstrecke, dass man auch mal von der anderen Seite der Ruderregatta-Strecke konnte man mal so auf die andere Seite rüber gucken und ungefähr abschätzen, wie weit Aaron und Felipe hinter mir sind. Aber es war immer schwierig, das in Zeit umzurechnen. Weil ich finde, gerade auf so langen Geraden da erscheinen die Abstände auch mal deutlich kürzer, als sie tatsächlich sind.
Ja, ja, gerade so wie Ruderregatten und so, ne, diese einfach eine gerade Linie von so einem Wasserbecken, ja. Das ist ja so groß und dann ist es schwierig, da zu erkennen. Ich meine, das Ding ist dann 4 Kilometer lang und wenn du dann siehst, oh, da haben nur noch ein Drittel Länge oder so, aber ja, wenn das dann ein Kilometer ist, dann sind es halt 3,5 ja. Minuten Vorsprung, so, das ist halt voll viel. Aber es wirkt ja, genau, halt dann echt einfach klein bei diesen riesen Bauwerken, ne? Ja.
Aber was ich noch zu den Bedingungen sagen muss, also gerade auch beim Schwimmen und auch beim Radfahren und auch beim Laufen, der Wind dort ist echt brutal und deswegen war beim Schwimmen wirklich, war es wirklich wellig und gefühlt so bis zur Wendeboje gegen die Strömung und dann zurück mit Rückenwind. Und auch beim Radfahren hat es so, ja, die größte, auch wenn die Radstrecke einfach war, jetzt vom Höhenprofil hat es der Wind dann doch relativ hart gemacht. Ist man schön in die eine Richtung, ist man immer so 50, 55 gefahren oder in die andere Richtung so 40 km/h. Also und beim Laufen, was diese gerade am Anfang, die ersten 2,5 Kilometer komplett gegen den Wind und dann so 2,5 Kilometer Rückenwind, wobei den Rückenwind hatte man nie so richtig bekommen, weil man da dann nochmal so eine kleine Schleife an so Häusern vorbeigelaufen ist, wo es dann relativ windstill war. Also es war eher so Gegenwind, dann so ein Kilometer Rückenwind, dann wieder so ein Kilometer, wo man dann gar keinen Wind hatte und dann vielleicht nochmal so 500 Meter, wo man nochmal Rückenwind hatte bis zur Ziellinie beziehungsweise bis zur nächsten Runde. Auf jeden Fall hat gerade beim Laufen, würde ich sagen, hat der Wind die Laufstrecke sehr anspruchsvoll gemacht, weil sonst wäre das eine super schnelle Laufstrecke. Ich meine, einfach nur komplett flach, asphaltiert um eine Rudergatter rum. Ich glaube, schneller geht's eigentlich fast nicht.
Ja, aber auch dann mental relativ hart, ne? Mit dem Wind und den Abständen, die du nicht
dachte
so richtig
auch
einschätzen
erst,
kannst. Also hört sich jetzt
dachte ich auch
so an.
Erst. Auch so mit 4 Laufrunden. Und wir wussten ja auch schon vor dem Rennen, dadurch, dass wir diese Runde schon so ein paar Mal gelaufen sind, dass das länger wird als ein Halbmarathon. Aber irgendwie im Rennen fand ich das mental so gar eigentlich ganz nice, weil du hattest halt immer diese, du wusstest ja, die 2,5 Kilometer läufst du da gegen den Wind. Mhm. Und ab da wird es in Anführungsstrichen einfach nächsten Runde.
Ja.
Deswegen hatte ich immer im Kopf einfach immer nur mich auf diese 2,5 Kilometer Gegenwind konzentriert, dass ich da auch gar nicht zu viel Energie verschwende, sondern da irgendwie einfach so meinen Rhythmus finde und dann mit Rückenwind es einfach versucht, so ein bisschen laufen zu lassen. Und das hat eigentlich echt, echt gut funktioniert. Und ich habe mich auch beim Laufen deutlich besser als in Zell am See gefühlt. Also die ersten 5 Kilometer waren eigentlich genauso, nur dass ich es dann eigentlich so weiterlaufen konnte. Also ich bin auch wirklich sehr, sehr konstant gelaufen. Und ich wusste auch von allen anderen Rennen, die ich schon gegen Aaron Royal gestartet bin, dass ich in der zweiten Hälfte deutlich stärker bin als er und er da meistens relativ viel Zeit verliert, wie zum Beispiel Challenge Samorin, wo ich ihn auf den letzten 3 Kilometern, wo ich fast nochmal 40 Sekunden auf ihn zugelaufen bin und dann nur ein paar Sekunden hinter ihm gefinisht habe. Dementsprechend wusste ich nach 2 Runden, als ich ihn noch immer noch auf der anderen Seite gesehen habe und es war immer noch die gleiche Stelle wie auf der ersten Runde, das heißt, die ersten 2 Runden hatten wir ungefähr ein gleiches Tempo, wusste ich, dass er jetzt wahrscheinlich keine 2,5 Minuten, die das dann waren, mehr zulaufen wird. Und dementsprechend bin ich da einfach wirklich kontrolliert das Tempo weitergelaufen. Hatte echt richtig gute Beine. Das einzige Problem war, ich hatte auch schon vor dem Rennen und dann gerade beim Laufen echt so ein bisschen Magenprobleme. Also ich weiß nicht, ob ich vor dem Rennen irgendwie was Falsches gegessen habe. Also ich habe es jetzt auch immer noch, 2 Tage nach dem Rennen. Was
Weil du hast
eher
es von Aaron,
ist.
Der hatte das noch von Singapur.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Es hatten auch so Emma Pellen zum Beispiel, die auch echt Probleme hatte. Ich meine, sie wurde dann auch Zweite, aber hat auf jeden Fall nicht ihre Leistung abrufen können. Sonst wäre das ja schon ein gutes Battle mit Ellie Salthaus, die dann gewonnen hat. Geworden, aber die hatte auch eben so krasse Magenprobleme, musste sich mehrmals übergeben auf der Laufstrecke.
Oh shit. Das ist dir aber erspart geblieben.
Ich musste mich eine halbe Stunde vorm Rennen übergeben.
Oh ja, das hatte Sevi in der Story. Stimmt.
Das war noch so, ich meine, ich hatte es ja im letzten Podcast mal erzählt, dass ich das schon mal hatte, so von Nervosität, beziehungsweise dem Frühstück, dass ich einfach nicht drin behalten konnte, aber das war anders. Dieses Mal war es wirklich so, ich kann es ja mal so erzählen, ich wollte eben nochmal, musste eigentlich schon die ganze Zeit auf die Toilette, so vor dem Rennen, habe schon gemerkt, mein Magen ist da jetzt nicht 100%. Und dann kurz bevor ich ein Neo anziehen wollte, bin ich eben nochmal kurz auf Dixie, bin dann rein in dieses Dixie und es hat so krass gestunken von irgendjemandem, der davor drin war. Ich bin direkt wieder raus und es hat es dann bei mir so getriggert, direkt zum Busch. Und mein Frühstück kam wieder raus.
Ja, okay. Aber wahrscheinlich ist dann irgendwas Falsches gegessen oder irgendwas war mit dem Essen oder so. Wahrscheinlich.
Ja, entweder
Emma Pellen
das
auch
oder
hatte,
vielleicht,
oder im
vielleicht dann doch
irgendwas
mit dem Wasser, ja. Also ich habe es jetzt auch immer noch so alle ja, 2-3 Stunden wird mir wieder so, ja, relativ schlecht. Mhm. Und ja, normalerweise, wenn es eigentlich so nur vom Essen wäre oder nur von irgendwie Kohlenhydrate nicht richtig aufgenommen oder einfach zu viel und dann halt eben irgendwie so ein Halbmarathon draufgelaufen. Ich meine, viele kennen das ja, glaube ich, wenn man irgendwie aufs Klo muss und dann laufen geht und dann ist ein so ein paar Stunden nach dem Laufen immer noch so ein bisschen übel. Aber es geht eigentlich dann doch immer relativ schnell wieder weg. Aber jetzt habe ich es eben schon auch wieder, ja, zwei Tage nach dem Rennen. Deswegen glaube ich dann doch, was dann ja, irgendwas, was im Essen gar nicht gut war. Oder eben das Wasser.
Mhm. Dann hoffe ich mal, dass das schnell wieder weggeht. Gute Besserung, Fred, ne? Für deinen Magen. Aber du hast ja trotzdem mit schlechtem Magen das Ding abgeschossen, um es abzuschießen.
Ja, das war dann eben beim Laufen. Also ich habe es beim Radfahren habe ich schon gemerkt. Haben wir auch schon gedacht, okay, hoffentlich muss ich nicht beim Laufen irgendwie ins Dixie abbiegen.
Ja.
Aber ja, beim Laufen war es dann eben so, meine Beine hätten sogar noch schneller gekonnt, theoretisch, aber mein Magen war eben so ein bisschen, ja, der mich da zurückgehalten hat. Und deswegen habe ich mich dann einfach so vom Kopf her so darauf eingestellt, einfach das Tempo weiterzulaufen, nichts zu riskieren. Mhm. Nicht, dass ich irgendwie dann doch noch aufs Dixie muss, weil dann sind 2,5 Minuten
sehr schnell weg.
Sehr schnell weg.
Konntest du den Carbs aufnehmen?
Ich bin im Rennen. Ja, ich beim Radfahren so in der zweiten Hälfte habe ich es ein bisschen limitiert, weil ich da eben dann auch so ein bisschen wortwörtlich Schiss hatte. Und ja, ich habe es beim Laufen, da habe ich es dann trotzdem aufgenommen und habe dann auch gemerkt, okay, es wird es nicht schlechter davon. Mhm. Und ja, habe dann schon zumindest 2 Gels gegessen. Das letzte habe ich mir dann gespart und dann eben noch so ein bisschen Cola von der Verpflegungsstation genommen. Aber auch nur, weil ich mir da dann schon relativ sicher war, dass es reichen wird. Mhm. Und ja, ich, also genau auf der zweiten Hälfte, auch dass ich das Tempo weit so weiter gelaufen bin und echt sehr konstant gelaufen bin, konnte ich meinen Vorsprung sogar noch ein bisschen aufbauen, hatte dann über 3 Minuten im Ziel auf Aaron. Und ja, war dann echt happy, das Rennen auch zu gewinnen. Und das war dann mein, ja, mit Erding mein 4. Saisonsieg.
Glückwunsch, was ein Streak, ey. Direkt nach der WM, nach der geilen Performance nochmal 2 Rennen mitzunehmen, ist natürlich richtig geil. Hast du denn jetzt, wird die Saison jetzt beendet oder kommt noch was?
Also in der zweiten Radrunde habe ich mir gedacht, okay, ich mache nach dem Rennen einfach Off-Season. Aber ich würde es auch machen, wenn es nicht erst September wäre, weil irgendwie bin ich nicht so der Fan, schon im September Off-Season zu machen, weil da muss man ja schon wieder Ende Oktober irgendwie zum Trainieren anfangen. Darauf habe ich absolut keine Lust. dementsprechend mache ich jetzt ja wieder ein paar Tage ruhig, mache dann nochmal einen Trainingsblock und ich bin nämlich jetzt im World Bonus Ranking von Challenge Family auf Platz 5. Mm. Für die Top 5 gibt's Geld, für Platz 1 gibt's $25.000. Und ja, rein theoretisch, also ich habe erst 3 Rennen in der Wertung, man kann 6 Rennen einbringen.
Also kannst du noch 3 Rennen machen?
Kann ich das Ding, genau, rein theoretisch kann ich das Ding noch gewinnen. Und ich meine, schauen wir mal, ich muss nochmal mit Dan absprechen, was Sinn macht jetzt nochmal, was nicht. Ursprünglich hatte ich sogar geplant, jetzt am Wochenende wieder ein Rennen zu machen.
Oh.
Also das war noch vor der WM, wo ich das geplant hatte. Ich hatte jetzt am Wochenende Challenge Sanremo.
Ach ja, stimmt,
Sanremo. Aber das habe ich dann schon nach Zell am See abgesagt, weil ich gemerkt habe, das Doppel hat mir echt viel Kraft gekostet und dann jetzt nochmal ein Doppel. Kurz nach dem anderen Doppel.
Mit nur 2 Wochen dazwischen,
viel zu viel
Pause.
Genau.
Das hätte nicht mal KB gemacht.
Dann hätte ich auf jeden Fall die Saison beenden müssen nach Sanremo.
Ja.
Dann wäre einfach nichts mehr gegangen. Also lieber trainiere ich jetzt nochmal, mache nochmal einen Trainingsblock, gerade mit ein paar längeren Einheiten, weil mir da jetzt einfach, glaube ich, die Base so, so ein bisschen fehlt.
Ja.
Und dann muss ich mal mit Dana sprechen, was ich im Oktober dann noch angehe. Aber es wird dann sicher noch das ein oder andere Challenge-Rennen werden. Was ich ganz sicher sagen kann, mein letztes Rennen und mindestens das eine Rennen, das ich ganz sicher machen werde, wird Challenge Vibuku in Frankreich. Ich glaube, ich 21. Oktober.
So spät.
Also es wird dann mein letztes Rennen der Saison. Mhm. Und das wird auch nochmal spannend, denn auf der Startliste stehen zwei Weltmeister mit Rico Bogen und Sam Laidlaw.
Oh, krass. Sam Laidlaw nochmal kommt
und das
noch
will,
rüber
das
für ein
will ich mir natürlich
nach Frankreich.
Ja, das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
Das ist geil. Und Rico Bogen nochmal ist auch ein richtig geiles Battle.
Das wird auf jeden Fall nochmal ein guter Abschluss. Und vielleicht mache ich dann eben noch das ein oder andere Challenge-Rennen davor.
Aber was gibt es davor noch für Optionen?
Für das Ranking. Also die anderen Optionen sind dann noch Challenge Barcelona.
Ach, ist das ein 8.
Oktober? Nee, das ist so ein bisschen kürzer. Das ist wie Clash Miami immer im Frühjahr. Ich glaube, das ist so 1,6, 60 und 15 oder
ach,
sowas.
Geil.
Also sowas zwischen Olympisch und Mitteldistanz.
Ja, sowas ist ja auch, das kann man ja wirklich, das kannst du ja wirklich einfach so mal mitnehmen noch.
Und dann gibt es noch Challenge Mallorca, gibt es auch noch. Das ist dann genau zwischen Barcelona und Vibuku.
Ja.
Das heißt, wenn ich die Erlaubnis bekomme von dann und würde ich sogar alle drei Rennen machen, um dann wirklich all in auf das Ranking zu gehen. Mit dem Risiko, dass ich beim dritten Rennen in Vibuku dann einfach komplett hochgehe.
Wer führt gerade?
Aber Caleb Noble, ist in Australien, glaube ich. Weil der hat eben diese Langdistanz in Südkorea gewonnen und Langdistanzen geben für das Ranking nochmal mehr Punkte.
I see. Krass.
Also
weder
ich
die Langdistanz in Südkorea sagt mir was noch, obwohl den Namen habe ich schon mal gehört, Caleb Noble, aber jetzt noch nicht so. Also wenn der auf der Startliste steht, hätte ich jetzt den nicht als fetten Konkurrenten von dir gesehen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der hat sich, also jetzt soll es nicht disrespektierlich sein, aber ich glaube, der hat sich da auch so ein bisschen hochgemogelt, weil er hat jetzt nicht unbedingt Rennen gewonnen, wo krasse Leute am Start
waren. Das ist egal, wir haben eben selber darüber gesprochen, selber ein PTO-Rennen zu veranstalten.
Genau.
Also man muss nur gucken, wie kann ich mein Geld verdienen.
Nee,
ist ja eigentlich voll geil, wenn er sich damit beschäftigt hat, so, wo ist keine Sau am Start.
Ja, auf jeden Fall.
Wo gibt es viele Punkte und ich hole mir das Cash, ist mega gut.
Vielleicht ist er auch richtig gut und es ist nur schwierig zu sagen, weil er eben nie gegen so gute Leute gestartet ist.
Kann auch sein.
Aber wenn er es jetzt mal macht, dann, ich weiß nicht, ob er noch bei den ein oder anderen Challenge-Rennen am Start ist, beziehungsweise wie viele Rennen er eigentlich in dem Rank, in der Wertung hat. Aber ich habe jetzt mit drei Rennen auf jeden Fall 700 Punkte. Also für so ein Standard-Challenge-Rennen gibt es für einen Sieg 250, für den zweiten 200, für den dritten 150. Und dann geht es bis Platz 5 oder 6.
Welche hast du denn in der Wertung? Samarkand? Weichsee?
Weichsee-Sieg, Championship,
ach,
was
Championship,
ein bisschen mehr Punkte gibt auch.
Ja.
Da habe ich für Platz 3 quasi 200 Punkte bekommen, was es sonst für Platz 2 gibt. Und Samarkand, ja. Also 700 Punkte mit drei Rennen. Und er hat, glaube ich, 1050 Punkte und ist auf Platz 1. Und ich bin, also die Top 5 ist alles sehr nah beieinander. Und ich denke, wenn ich alle drei Rennen starten sollte und im Schnitt
250 Punkte machst?
Nee, im Schnitt Zweiter werde, also 600 Punkte, denke ich, kann ich das Ranking gewinnen.
Gut.
Aber ja, muss ich mal mit Dana sprechen und dann schauen wir mal, was.
Aber es ist doch irgendwie eine. Ich hatte jetzt gedacht, so, ja, okay, was macht man jetzt noch für Rennen? Jetzt gibt es noch so. Ja, die paar Rennen, die du machen kannst. Klar, Barcelona hatte ich nicht auf dem Schirm, Mallorca hatte ich noch auf dem Schirm. Das Frankreich-Rennen kannte ich bis dato auch noch nicht. Und wenn dann jetzt irgendwie sogar Sam Long, Rico Bogen am Start sind, das ist ja sogar sportlich einen richtig geilen Wert.
Sam Laidlaw.
Ach so, ich dachte Sam Long. Ich habe Sam Long verstanden.
Weltmeister, habe ich doch gesagt. Zwei Weltmeister.
Ja, stimmt. Sam Long war noch gar kein Weltmeister. Hätte mir auffallen müssen. Ja, aber geil. Laidlaw und Bogen ist schon richtig gut. Das ist so, obwohl Sam Laidlaw nur gut performt bei einer WM.
Ja, mal schauen, ja.
Ja, aber geil. Finde ich cool, da nochmal so aus Ranking zu gehen. Das gibt ja nochmal richtig Spannung, dann so in die
ja,
Ende Saisonhälfte.
Ich meine, gerade
so.
fürs Training jetzt nochmal. Ich meine, jetzt wären jetzt nochmal 3 Wochen,
ja,
die ich jetzt nochmal ordentlich trainieren könnte. Und klar, ich bin auch langsam müde, aber so dieses Bonus-Ranking und dann auch nochmal gegen Laidlaw und Bogan,
ja,
an den Start zu gehen, gibt natürlich dann auch mal die nötige Motivation, um dann nochmal bis dahin durchzuziehen und dann wohlverdient endlich in die Offseason zu gehen.
Wobei ich mich frage, wie sehr Laidlaw dann gepiekt ist, weil der wird jetzt auch von einem Interview zum anderen rennen in Frankreich.
Sicher.
Also
ja.
Da kannst du dir jetzt schon mal, ne, für dich, für deine Motivation, Laidlaw ist noch müder als du. und bei Rico vielleicht das Gleiche. Also hab das schon mal im Hinterkopf für das Rennen, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und zweite Motivation, wenn du natürlich das Ranking gewinnst und noch $25,000 extra absahnst, ist natürlich auch nicht verkehrt für die ganzen Off-Season-Races, die da noch kommen.
Stimmt.
Hast du ein gutes Budget dafür?
Übrigens, falls jemand in Erwägung ziehen sollte, dann Challenge Samarkand mal zu machen. Usbekistan ist wirklich richtig billig. Also wir sind einmal so zum Supermarkt gefahren mit dem Taxi. Das war so 10 Minuten Hinfahrt, dann hat der auf uns gewartet beim Supermarkt, so 15 Minuten und dann wieder 10 Minuten zurück. Und haben dafür 39.000
Wie billig, teuer,
Usbekistan.
Teuer,
ja,
39.000.
Genau,
hör mal.
Aber das sind halt umgerechnet 3 Euro.
Was?
Ja.
Hä?
Und auch im Supermarkt, ich habe,
wie geht das denn,
so viel Snacks und Getränke für mich und Sebi gekauft in dem Supermarkt und habe auch 6 Euro umgerechnet bezahlt.
Hä, aber ist da Sprit auch so billig? Oder also wie geht das denn, 3 Euro?
Ich habe gar nicht geguckt, was der Sprit, aber muss ja, klar. Ich meine, alles ist so, also wirklich, wir waren in diesem absoluten Nobelhotel.
Mhm.
Und das war natürlich dann teurer für dortige Verhältnisse, aber immer noch billiger als überall in Europa.
Also wer mal 5-Star-Luxury-Toilette haben will, die an den Arsch selbst abwischt, das ist die Chance, das on a budget zu machen. Sehr gut. Travel-Tipps mit Fred Funk.
Ja, und man ist sehr schnell Milliardär in dem Land.
Ja, geil. Fühlt sich auch gut an, oder? Hast du mal eine Milliarde abgehoben,
halt
oder was?
Ein Euro ist dann halt irgendwie 13.000, 14.000. Ich weiß gar nicht, wie die Währung da heißt. UZB.
Usbekistan-Geld.
Usbekistan-Dollar.
Krass. 35.000 Euro für eine Taxifahrt. Ich habe 35.000 Geld für eine Taxifahrt bezahlt. Abgefahren.
Genau.
Und dann rennt es um,
ja,
3 Euro. Also das ist ja Wahnsinn.
Am letzten Abend haben wir natürlich alle nochmal ein paar Getränke genossen an der Hotelbar und was gegessen. Die Rechnung war dann 2,5 Millionen.
Aber da rechnet man dann schon nochmal direkt eben kurz um, oder? Um zu gucken, wie viel das ist, weil das ist ja irgendwie so,
ich meine,
ach du Scheiße,
ja, klar,
was ist das denn jetzt?
Wenn man die Zahl sieht, ist schon erstmal so ein bisschen so. Ich habe auch, ich meine, Jana und ich, wir sammeln so Kühlschrankmagneten immer aus den Ländern oder Städten, wo wir sind.
Ja.
Und habe dann am Flughafen auch nochmal so ein Samarkand-Kühlschrankmagnet gekauft. Und dann war auch direkt so 50.000. Und da habe ich auch erstmal ganz kurz so, oh, hey, warte mal. Es war doch, ist doch viel zu viel. Oder, ah nee, passt ja.
50.000. Aber der Kühlschrankmagnet war billiger, teurer als die Taxifahrt zu
Supermarkt. Ja, ich meine, es war am Flughafen.
Ach so, am Flughafen, dann, ja, und so ein Touri-Ding.
Ja,
ja, okay. Ich dachte schon. Ja, geil. Würde ich sagen, haben wir doch mal wieder ein gutes Update gemacht mit allem, was so passiert ist. Und es gab einen super guten Ausblick nochmal, was vielleicht noch passieren wird. Da bin ich gespannt, was du mit Dan da jetzt für einen Masterplan machst. Und es hängt wahrscheinlich auch daran, wie schnell dein Magengrummeln jetzt wieder weggeht. Aber das sollte ja hoffentlich in den nächsten paar Tagen erledigt sein.
Ich hoffe schon. Also die Abstände, in denen mir schlecht wird und ich auf die Toilette muss, werden größer und größer.
Sehr gut. Sowas ist immer ein gutes Zeichen. Und wir haben jetzt schon 1:20 Podcast geschafft, ohne dass du kotzen musstest.
Also, genau, stimmt.
Also alles gut. Es geht in die richtige Richtung. Geil, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und quatschen beim nächsten Mal. Wir machen das ja jetzt nicht mehr so regelmäßig im Monat, sondern immer, wenn wieder ein paar Ereignisse passiert sind bei dir. Aber ich glaube, wir werden uns eher früher als später wieder am Podcast-Mike treffen hier, weil es steht ja doch noch eine geile zweite, dritte, vierte Saisonhälfte an. Vierte Saisonhälfte ist es fast, ne?
Und sollen wir eigentlich mal noch Werbung machen für unser Off-Season-Race in Hamburg?
Oh ja, das können wir noch machen. Das ist eine sehr gute Idee. Willst du das übernehmen?
Ich muss gerade schauen, welches Datum es eigentlich ist.
25.11.
25.11. in Hamburg. Wo ist es eigentlich in Hamburg?
Das ist im, ich glaube, im Schmitz-Tivoli ist das, wenn ich nicht komplett falsch bin. Das wird aber...
Gibt es auf jeden Fall Endstation der Multikultri-Tour oder so heißt sie doch.
Genau, Multikultri-Tour, 25.11. Hamburg, mit den Gästen Friedrich Funk, Nils Görke und
Nick Stangenborg.
So sieht es aus. Tickets gibt es ab 1. Oktober beim Triathlon-Studio bei Bocky und da steht dann auch die Location und die Preise und so. Das wissen wir alles noch nicht. Das hat er uns einfach noch nicht verraten.
Also
und vielleicht
Bombe Reunion
und vielleicht, also außer, dass Nils neu ist in der Combo, aber Bombe Reunion und du hast ja auch Nils schon mal abgefüllt in Hamburg. Das kann nur gut werden, sage ich euch. Das wird auf jeden Fall ein gutes Off-Season-Race. Und
muss ich Nils mal schreiben, dass er sich gut darauf vorbereitet. Er kann jetzt schon mal zum Trainieren anfangen.
Als ich ihm geschrieben habe, hier Podcast live Hamburg, 25.11. mit Fred Funk, da hat er gesagt, fuck, ich gehe ins Trainingslager.
Da hat er mir doch was voraus, weil bei mir geht das Trainingslager dann erst oder das Training erst ab 21. Oktober los.
Aber du hast eine ganz andere Base. Guck mal, was für ein Fitnesszustand du in die Off-Season-Period startest. Bei Nils ist ja Hopf und Malz verloren. Geil, haben wir das auch noch gemacht. Also kommt alle zur Multikultri-Tour nach Hamburg, 25.11. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.